Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Techpod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Folge 157 mit mir, Philipp Brüeg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo zusammen.
Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Michel Brändle.
Hallo miteinander.
Ja, das letzte Mal mit mir. Nachher bin ich mal schön in der Ferien und dann hoffe ich, dass ihr das Schiff gut weitersteuert. Aber da habe ich keine Angst.
Du, okay. Du nicht, mir schon.
So aus der Ferien, so und läuft alles.
Lachen wir dann einfach ein bisschen ins Fäustchen. Ja, wir haben aber für die typische Sommerflaute, wo es halt die Tech-Branche und ihre Tech-News sehr, sehr oft gibt, also generell auch überall, haben wir uns etwas Spezielles ausgedacht, und zwar eine Zwischenbilanz. Und zwar eine Zwischenbilanz von den Highs and Lows aus der Tech-Welt. Wir haben eine Liste zusammengestellt, wir haben unsere wichtigsten Sachen von den besten Sachen aus der News, aus der Filmwelt, aus der Game-Welt und natürlich gleichzeitig die Lows. Und über die werden wir jetzt reden. Und wir gehen so durch, wir machen immer ein Thema, High und Low, und fangen an mit den News, gehen, wie wir es sonst haben, zu der Hardware, dann zu den Filmen, respektive Serien, und am Schluss kommen noch Games. Und ja, wo wir die zusammengetragen haben, ich habe einfach mal gesagt, komm, schreibt mir einfach alle eure Sachen mal rein, die ihr gut und schlecht findet. Und wir sind ja relativ schnell auf den Konsens gekommen. Gewisse Sachen sind sehr, sehr oft drin vorkommen. Und genau, bei gewissen anderen ist es ein bisschen schwieriger gewesen, zu auswählen aus den Flops. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, wir haben viel, viel mehr Flops gehabt.
Das ja, da haben wir dann müssen debattieren und PowerPoint machen, weil es ist jetzt wirklich, wirklich schlecht.
Genau.
Und weil es geht eigentlich noch so.
Es ist doch so eine Kategorie, oder? Ist es also bei Teilskategorien haben wir mehr Tops gehabt und bei anderen haben wir mehr Flops gehabt.
Das ist so. Das spielt es noch.
Aber ich habe das Gefühl, das Ranten scheint... Ja, nein, es ist nicht pauschal, aber ich habe schon ein bisschen eher das Gefühl, bei den Flops habe ich das Gefühl, ist einfacher gewesen. Ja. Bei gewissen Themen dann definitiv.
Man hat dort auch mehr Emotionen und ich habe auch das Gefühl, so, es ist auch das, was die Leute ein bisschen mehr interessiert insgeheim.
Ja, Ranten liegt in der Natur vom Mensch. So.
Top, schon so. Komm jetzt zu den Flops, komm go ranten.
Wir machen eigentlich nur Flops.
Also komm, dann fangen wir an. Und zwar wir machen immer 2-2. Also wir machen zwei
Tops
und dann zwei Flops. Und wir fangen an mit Top of the Pops und von den News, was bis jetzt in diesem Jahr passiert ist. Und Michelle, du hast unser erstes Thema.
Ja, es geht, um was es eigentlich schon das ganze Jahr geht, um künstliche Intelligenz. Wir haben gefunden, um das kommt man überhaupt nicht drumherum. Auch wenn es jetzt nicht wirklich als extremes Top oder Flop gilt, haben wir gefunden, es ist doch sehr beeindruckend und darum auch in der positiven Sparte. Bei KI, ich habe gefunden, man muss es noch ein bisschen genauer definieren, es geht so ein bisschen um die generativ künstliche Intelligenz, also so ein System, wo anhand von vorhandenen Daten neue Inhalte kreiert. Genau, und ich habe gefunden, ich trage so ein bisschen zusammen, was inzwischen alles so gibt und in welcher Sparte, dass man sich so überall bewegt. Genau, also es gibt grundsätzlich Text zu Text, KIs, da kennen da wahrscheinlich alle, ChatGPT. Der Phil hat es ja schon benutzt, um seinen eigenen Comic damit erstellen oder beziehungsweise den Text davon. Vielleicht kommt euch auch noch wieder in den Sinn an, Alice and Sparkle, das Kinderbuch, das man damit gemacht hat. Der ganze Text, den man damit geschrieben hat, ist auch über ChatGPT. Also da ist so ein bisschen der bekannteste Text aus Text, KI-Bot. Dann, wenn ich auch noch, da kennen da vielleicht weniger, wo man kann chatten und texten mit dem, ist Snapchat. Also benutzen die auch Snapchat? Oder eher nicht?
Völlig an mir vorbeigegangen.
Nicht so. Und tatsächlich, ich bin zuerst verschrocken und finde es eigentlich noch lustig. Es hat einen Chat-Kollegen, den du dort kannst adden. Mit dem kannst du einfach schreiben, wenn du mal Bock hast oder wenn du von deinen Kollegen mal Zeit hast, schreibst du einfach so dem.
Jetzt so für Leute ohne Freunde.
Ja, genau, also wenn du ein bisschen einsam bist. Oder wenn du Sachen ansprechen willst, die du nicht mit Kollegen besprechen willst. Oder wenn du auch zum Beispiel so, hey, ich kann einfach nicht schlafen. Dann ist er so, hey, Logi hat Meditationsübungen für dich oder Atemübungen. Mega lustig, es ist ein ganz herziger, also so ein freundlicher Liebebot, mit dem du dich sicherlich austauschen kannst.
Das ist genau das, was du vorhin genau bezeichnet für das, was du gesagt hast. Es ist nicht wirklich Top oder Flop, aber es ist beeindruckend, was es kann. Und ich finde es auch gleichzeitig beängstigend, was es kann. Es ist so aufregend also und unheimlich gleichzeitig.
Haben wir das mal ausprobiert? Haben wir das ausprobiert, dass wir wirklich so irgendwie eine persönliche Konversation mit dem Snapchat-Bot geführt haben? Oder sonst ein Bot, ist ja eigentlich egal.
Also ich habe mit dem Snapchat-Bot gemacht. Okay. Ja, das Herz ausgeschüttet, so es geht so. Aber dann, wenn du das mit dem redest und sagst, ja, hey, und genau, der Bot hat ja auch dann so einen kleinen Emoji, also wie er ausgesagt quasi. Und dann habe ich so gesagt, hey, wieso hast du violette Haare? Und dann ist er so gesagt, ich habe nicht violette Haare, ich bin ja eigentlich nur ein Programm. Aber das, was mich visuell darstellt, ist violett. Das habe ich sehr lustig gefunden. Also er ist wirklich auf das eingegangen, dass es ihn eigentlich nicht gibt.
Ja, aber also ich finde vor allem das Krasse an dem AI, das ist, ich habe das Gefühl, die meisten von uns haben erst im letzten Herbst, Ende Jahr, vom ChatGPT das erste Mal gehört. Ja. Und jetzt ist es einfach so, die AI-Sachen sind überall. Also weißt, ich finde, ja, dass es wirklich so rasant gegangen ist, dass sie jetzt irgendwie, weißt, von Adobe Suite kannst du sie brauchen, im Notion Notizprogramm kannst du sie brauchen, in den ganzen Microsoft-Sachen kommen sie vor. Elon Musk hat natürlich seinen eigenen Vorzähne auch präsentiert. Alle, einfach jetzt sind alle haben AI und es gibt es überall und es ist so schnell gegangen, dass es wirklich auch schon marktreif ist, das falsche Wort, aber es wird schon wirklich
aktiv. Es ist
aktiv.
Ein Produkt zum Teil, oder? Es ist wirklich genau. Ein Produkt,
ja, also inzwischen sie kostet die auch alle. Also am Anfang hast du ja überall noch können so ein bisschen ausprobieren, mit Journey und so, auf Reddit, whatever. Und jetzt überall musst du zahlen, musst Abos lösen. Oder eben, sie sind ja darum auch mega schnell überfordert, weil alle darauf zugreifen. Mhm. Also ChatGPT ist natürlich das beste Beispiel.
Ja, genau. Midjourney wird zum Beispiel, wie du gesagt hast, es wird tatsächlich in der Industrie sogar schon verwendet, so wie das zum Beispiel bei Marvel's Secret Invasion, der neue Serie, die jetzt gerade läuft auf Disney Plus, ist das Intro, haben sie mit Midjourney gemacht, weil in der Serie geht es ja darum, dass die gestaltwanderischen Skrulls quasi die Menschen infiltrieren, indem sie Menschen, existierende Menschen kopieren und sie haben halt eine kreative Idee halt gehabt, quasi so, wir dann ein AI generiert. Also es passt einfach, dass quasi etwas Künstlerisches, was eigentlich ein Mensch könnte machen, tatsächlich von einer KI kopiert wird und sie das wie so als Intro nehmen. Das ist so ihre künstlerische Idee dahinter, oder? Also es wird tatsächlich schon verwendet und das hätte vor einem halben Jahr das wahrscheinlich noch niemand gesehen, dass es schon ein Intro für eine Marvel-Serie wird geben, die mit dieser Technologie wird erstellt.
Ja, vor allem ist cool, wenn es so kreativ eingesetzt wird. Also eben gewisse Sachen finde ich immer kritisch, aber wenn es eben so ein bisschen zum Thema gemacht wird und mega gut passt.
Gut, das Problem bleibt natürlich vorhanden, darum hat es dir ein bisschen Aufschrei gegeben, weil vermutlich geklaut sind die ganzen Inhalte ja trotzdem. Ja,
genau. Weil es nimmt ja Sachen aus dem Internet, die schon existieren und mischt sie neu zusammen. Und das machen wir Menschen ja eigentlich auch irgendwo durch. Also selbst wenn du noch so kreativ einen Text
hast,
irgendwo hast du ja 100'000 Einflüsse. Also die KI macht eigentlich das Gleiche, was wir Menschen auch machen, aber weil es halt eine KI ist und es ist irgendwie doch etwas anderes und es ist doch problematisch und es gibt noch ganz einen Haufen Fragen dazu, die man muss beantworten. Das ist jetzt ja ein riesiges Ding dahinter.
Also vor allem Entwicklung finde ich mega wichtig. Eben am Anfang ist es so eine Spielerei, eben man kreiert Bilder, man kreiert Texte und dann eben, dass man es richtig einsetzt. Und ich glaube, so Schluss am Ende finde ich jetzt, wie heute Google Bard, der rausgekommen ist, jetzt gerade neu, eben, dass du das für Deutschland und in der Schweiz und so benutzen, wo findet, ja, hey, man könnte da alles so optimieren, dass ihr zum Beispiel Suchergebnisse besser machen könnt, dass ihr irgendwelche 3D-Ansichten für Routen habt. Das sind so Sachen, wo Informationen nimmst und zusammensetzt, wo du jetzt niemandem etwas explizit klaust oder wo irgendwie kritisch ist, sondern wo du einfach wirklich für den Alltag kannst brauchen.
Ich meine, Job bedrohen wird es sicher.
Also ja, einfach, ja, auf jeden Fall.
Ich muss dich nicht nur in der Kreativbranche in der Game-Branche hat es ja überall schon gesagt, man könnte es dort und dort einsetzen. Und logisch denkst du auf eine Art, das macht ja Sinn, aber es ist halt schon auch ein Job, wo man einfach die Leute, die Assets machen lassen, statt dass du sie einfach generieren lässt. Aber jetzt ist der natürliche Verlauf, oder wenn es halt das Tool gibt und das wird einfach genutzt. Und jetzt ist nur noch die Frage, also es sind ja wie zwei Sachen. Die einen sind eben die, wo bestehende Inhalte nehmen und wieder verarbeiten. Also klar, jetzt macht er das Text-Ding.
Also das machen eigentlich eben alle. Da ist es. Also es wird immer bestehend genommen. Entweder wird eben so Text genommen und etwas Neues gemacht oder Bilder werden genommen und etwas Neues gemacht. Oder eben aus beidem und man kreiert etwas ganz anderes oder drei zusammen. Verschiedene Dinge.
Ich muss trotzdem sagen, ich finde jetzt irgendwie, ich habe erwartet, dass es wie noch rasanter jetzt vorwärts geht. Also es ist mega schnell gegangen und jetzt ist es im Moment, finde ich, ist es wie so ein bisschen nicht eingeschlafen, aber es ist ein bisschen stiller geworden. Also, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, jetzt in 3 Monaten unterschreiben wir alle keine Texte mehr, sondern wir sie generieren. Und das ist wie nicht passiert. Ich bin dann gespannt, was wie passiert, wenn zum Beispiel die Word-Integration kommt von GPT. Also wenn du wirklich quasi das Tool hast in deinem Office-Programm oder auch wenn Google den Bard integriert ins Google Docs und so weiter. Also
wenn es
wirklich,
Mail, ja.
Genau, wenn es so produktmäßig da ist. Im Moment musst du ja schon immer noch auf die Seiten gehen und musst dort deine Fragen stellen oder lässt irgendwie Text generieren und so weiter und dann nachher übernimmst du es irgendwo an, oder? Aber ich finde schon, ich habe das auch zum Teil, ich glaube, du auch, Luca, mal so gebraucht, wie als Inspiration, oder wenn du so eine kreative Blockade mal hast. Und dann einfach mal, hey, was gibt es irgendwie für Ideen? Oder zum Beispiel, um einen Artikel zu bebildern, habe ich es mal gebraucht. Also nicht zum Bild erstellen, sondern einfach nur zum Idee bekommen, wenn du irgendein abstraktes Thema hast, ich weiß gar nicht mehr, was es war, hast du irgendein abstraktes Thema und fragst dich, was machst du jetzt da für ein Bild drauf? Oder? Und dann der hat noch recht gute Ideen gehabt. Was ist jetzt? Ja, ich muss nachschauen. Aber für so Sachen finde ich es eigentlich noch recht praktisch.
Völlig. Ich habe es auch schon zum Titel. Ich bin nicht gut im Titel schreiben. Ich hasse Titel schreiben. Und ich habe es in letzter Zeit sehr oft benutzt, um mir 10 Titelvorschläge zu machen. Ich glaube, ich habe keinen einzigen von diesen Vorschlägen habe ich jemals 1-2 übernommen, aber ich habe viele gute Ansätze können lesen. Der hat ein gutes Stichwort drin, den kann ich benutzen und so. Es ist in dieser Hinsicht mega, mega nützlich und hat tatsächlich auch schon oft gebraucht in letzter Zeit.
Ja. Genau, eben als Hilfe und nicht als 1-2 übernehmen, sondern eben immer als Hilfe für den Mensch.
Genau, also ich glaube, zum wirklich Text schreiben lassen und so weiter, das ist also mindestens auf einem literarische oder journalistische Niveau, sage ich jetzt mal, kannst du es noch nicht
völlig gut.
Nein, aber du musst es einfach mega bearbeiten.
Ich habe es mal einfach um es mal ausprobieren, habe ich es mal wollen, dass er mir eine Filmkritik schreibt. Ja. Also keine Folie, ich habe gesagt, hey, schreib mir eine Filmkritik irgendwie innerhalb von 500-600 Zeichen zu dem und dem Film. Und es ist jedes Mal sehr werberisch rausgekommen. Also es ist definitiv nicht auf einem Niveau, wo du journalistisch verfasste Kritik hast. Es ist immer sehr, sehr Marketing und Werbung. Weil es halt wahrscheinlich das ist, was das Internet hergibt oder Daten hergibt.
Du kannst...
Und doch gibt es ja...
Kniff, was noch gibt, ist irgendwie so, wenn du kannst halt sagen, du willst es wirklich im Stil von jemandem. Und das ist ja schon noch krass. Also du kannst, auf Englisch funktioniert das natürlich besser als auf Deutsch, weil es mehr Quellmaterial gibt. Aber du kannst effektiv sagen, schreib mir bitte einen Text im Stil von irgendeinem Journalist oder irgendeinem Autor oder was auch immer. Genau, und dann ist es wirklich nicht... Also, der Unterschied ist recht frappant zu dem, was er einfach sonst generiert. Also, das ist dann schon etwas... ja, eben, da kommen halt auch wieder die Fragen mit, ja, ist das jetzt einfach eine Kopie und so weiter.
Eben, ich kann nur sagen, es gibt schon Webseiten, jetzt weiss ich gerade im Veli, die gerade kürzlich umgestellt hat auf etwas, so einen Chatbot, wo Star Wars Zusammenfassungen, das heißt sozusagen die ganzen Star Wars Inhalte, die Serien und so einfach zusammenfasst. Aber eben, scheinbar kann er auch nicht einmal das. Also der wird eingesetzt, aber er hat noch Fehler drin. Also Fehler sind nicht alle Inhalte drin und es hat sonst Fehler. Aber genau, das wird uns sicher noch viel, viel mehr bewegen. Aber das ist ganz klar eins von den, eben, top im Positiven, ist es, ich sehe es kritischer, aber sicher eins von den bewegendsten Tech-Themen im Newsbereich. Dann haben wir noch ein zweites und das ist dann doch jetzt zumindest in erster Linie durchwegs positiv, nicht wahr, Samuel?
Ja, genau. Es ist wird jetzt ein bisschen kürzer. Also TP-Review kennen vielleicht viele, die irgendwie sich mit Kameras beschäftigen. Das ist so ein Portal für News und Testberichte und sehr nerdig für Fotothemen. Also hauptsächlich sind so Video- und Fotokameras, die testen und Objektiv. Und das ist so eine Tragödie war jetzt quasi im Frühling mit einem Happy End. Und das freut mich besonders.
Ja.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, im April hat Amazon gesagt, DeepReview wird geschlossen. Also DeepReview hat zu Amazon gehört, schon relativ lang, ich weiß es gar nicht, also etliche Jahre, hat dieses Mal aufgekauft, so im Zug von so einer Strategie, dass sie einfach möglichst die Top-Webseiten im ganzen Web zusammengekauft haben und dann haben wollen quasi ihre Produkte natürlich verlinken dann. Und die Strategie hat anscheinend so mittelmäßig funktioniert. Oder sie haben jetzt einfach grundsätzlich wollen sparen, haben irgendwelche Massenentlassungen bekannt gegeben im April. Und unter dem war eben auch die Preview-Review gewesen. Und das ist schon für so alle Fotofans wie mich ist das ein recht herber Schlag gewesen, weil die Tests, die machen, das macht sonst halt einfach niemand. Die haben wirklich so wissenschaftliche Laborszenen, wo sie alle Kameras mit den gleichen Szenen durchlaufen lassen und so weiter. Und dann kannst du halt wirklich Sensoren eins zu eins vergleichen und schauen, okay, welcher ist jetzt wissenschaftlich, einfach rein objektiv gesehen, besser. Und das macht sonst einfach niemand, weil das ist auch ein riesen Aufwand. Das mache ich selber immer wieder, wenn ich mal eine Kamera teste. Wenn du das wirklich super willst machen, dann eben brauchst du eigentlich ein Labor und fixe Szenen und so weiter und brauchst die richtige Szene. Und es hört nie mehr auf. Also das ist wirklich super schwierig und lohnt sich meistens einfach nicht, um es zu machen. Und wenn du es nicht richtig machst, dann kannst du den gescheiter gerade bleiben lassen, weil dann wird es verfälscht. Oder? So. Eben, und das hat dann geheißen, ja, im April geht es zu. Dann ist der April gekommen und gegangen und es sind einfach weiterhin neue Inhalte dort auftaucht auf dieser Seite. Wir haben nicht so recht gewusst, was ist jetzt los, warum ist es nicht schon weg. Und dann ist vor ein paar Wochen, ich glaube ja, irgendwie Mitte Juni oder Ende Juni, ist jetzt dann die gute Nachricht gekommen, nämlich DP-Review, ich kann den Namen nicht sagen, sorry, DP-Review wird aufgekauft von Gear Patrol. Das ist auch so ein Portal, wo so Gadgets und so weiter testet. Ja, die machen irgendwie ganz viele Sachen, auch so ein bisschen Fashion und Uhren und Zeug und Sachen. Ist auch so, hat glaube ich auch etwa 30 Mitarbeiter, also ist gar nicht so viel grösser gewesen als DP Review, aber hat anscheinend mehr Geld. Und die haben jetzt DP Review gekauft und das ist natürlich ein Happy End. Alle Angestellten behalten ihre Jobs und die Zeit wird fortgeführt wie bisher. Also es wird das nicht irgendwie auf Werbung umgebaut oder sonst etwas, sondern es ist wirklich ja, weiterhin
Verlinkungen
so.
Sind jetzt einfach auf Schmuck und so von dieser Seite.
nein, ich meine, die Verlinkungen sind natürlich immer noch für... Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Nein, du sprichst etwas Gutes an, ob sie es jetzt weiterhin auf Amazon verlinken, quasi, wenn du etwas willst kaufen, oder ob sie es irgendwo anders herlinken, auf B&H oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall...
Digitec.
Auf Digitec, genau, auf Galax am besten. Ja. Okay. Wir müssen zuerst ein bisschen expandieren, bis das passiert. ja, und der einzige Verlust, was für die Review gegeben hat, sind die beiden YouTuber, der Chris, ich weiß gar nicht, wie es nachher heißt, Chris und Jordan heißen die. Die hat man überall so gesehen auf YouTube, wenn man so Kameras irgendwie sich interessiert hat. Und die sind halt dann direkt, nachdem sie es angekündigt haben im April, sind die abgesprungen und zu Petapixel gewechselt. Das ist so ein anderes Portal. Und die machen jetzt dort halt ihre Videos. Das ist mir als Konsument relativ egal, weil die Inhalte sind immer noch die gleichen, eigentlich sind immer noch super Videos. Und ja, jetzt steht halt nicht mehr die IP-Review drauf, sondern Petapixel. Aber ja, also ja. Für mich als Konsument sehr eine schöne Happy End Story.
Das ist doch schön. Komm, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter mal zu den Flop-News. Und dort sind wir uns sehr, sehr schnell einig geworden. Und ich glaube, wenn man die Kommentare und die Reaktionen auf unserer Webseite anschaut, würden uns die Leute zustimmen. Luca, was ist euer erste Flop-News vom Jahr?
Die erste Flop-News ist Netflix und Account-Sharing. Wie kann es nur anders sein? Lange hat es ja Netflix immer angedroht, aber richtig glauben hat es niemand wollen, nämlich dass Netflix tatsächlich aktiv gegen Account-Sharing vorgehen und das unterbinden würde. Das ist, wenn du dein Passwort mit Leuten teilst, die eben nicht in deinen vier Wänden wohnen, die nicht im gleichen Haushalt wie du wohnst. Das ist ja eigentlich laut Netflix-Richtlinie verboten, aber Netflix hat sogar selber eigentlich Werbung dafür gemacht, dass man das Passwort sharen soll und damit möglichst viele Leute dass es einen Zugang zu Netflix haben und Netflix-Serien schauen. Das ist halt damals 2017 und so ist das sehr in eine sehr entgegengekommen. Aber mittlerweile eben nicht mehr. Mittlerweile ist die Konkurrenz einfach verdammt gross. Und nach diesen, sag mal, Boomjahren während der Corona-Pandemie, wo wir alle daheim geguckt sind und nichts anderes haben können machen als Serien schauen, und entsprechend auch die Abozahlen von Netflix explodiert sind. Und nicht nur von Netflix, sondern auch von Disney und Sky und HBO und so weiter. Die ganze Konkurrenz ist gekommen und alle haben gesagt, geil, jetzt ist der Moment von Streaming gekommen. Und irgendwie jetzt plötzlich bricht alles ein bisschen zusammen. Oder das ist vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber aus Sicht von Netflix ist natürlich schrumpfende Umsatzzahlen, schrumpfende Gewinne, Mitglieder, Abonnentenzahlen, die nicht mehr rauf, sondern runtergehen oder leicht stagnieren. Das ist Alarm pur. Und darum ist dann das Ganze daraus herausgekommen, wir müssen irgendwie neue Wege finden, um Geld zu machen, um unsere Umsätze wieder aufzuschrauben. Und das war dann halt, haben wir nicht irgendwo in unseren Nutzungsbedingungen mal gehabt, dass wir kein Account-Sharing machen dürfen. Und ja, auf das hat man sich dann gestürzt. Und das ist dann im Mai 2023 tatsächlich Tatsache wurde. Also plötzlich haben auch, ich bin gerade in der Flitterwoche gewesen und plötzlich schrieb mir mein Bruder, hey, was ist das da für eine Fehlermeldung? Und ist dann irgendwie so etwas gewesen im Sinne von, bitte bestätigen, dass du der Inhaber bist von dem Account, zum Weiterschauen. Und das kannst du nur genau einmal machen. Wer das quasi zuerst bestätigt, der ist dann halt einfach der Haupteigentümer von dem Account. Und
schneller ist
er geschwinden. Meine Brüder und meine Eltern, waren dabei gewesen, sind dann natürlich so, sollen wir etwas machen? Und ich so, oh shit, nein, jetzt ist das in dem Fall tatsächlich. Warte bitte, bis ich wieder daheim bin. So, jetzt ist das Account-Sharing gekommen und natürlich die ganze Community völlig aufgebracht und alle hässig auf Netflix, weil Netflix ist sonst schon der teuerste Streaming-Anbieter der Welt. Jetzt wird es noch teurer, weil wenn du Account-Sharing, eben das Share, das Teilen vom Passwort noch weiterhin machen willst, das ist noch möglich, aber nur gegen einen Aufpreis. Also entweder du zahlst pro quasi geshartes Passwort nochmal zusätzlich 5-6 Stutz, oder dann muss halt die Person tatsächlich einen eigenen, neuen, komplett neuen Account machen, der dann irgendwie 24 Stutz kostet. Oder? Für mich ist es ein riesen Flop. Und zwar auch, weil es leider nicht so schlecht rausgekommen ist bei Netflix, wie ich gehofft habe. Weil natürlich das, was wir alle gehofft haben, ist ein bisschen so, dass Netflix sich selber ins Bein schiesst. Alle werden hässig, alle kündigen einen Netflix-Account, es hat genug Konkurrenz, die werden wechseln. Aber offenbar ist es bis jetzt jedenfalls nicht so gekommen. Netflix hat tatsächlich, also nicht Netflix hat das verkündet, sondern irgendeine Seite, wo die Zahlen eruieren, ich weiß nicht mehr, Antenna oder so. Die haben eruiert, dass Netflix seit dem Verbot vorgekommen, also seitdem sie es aktiv unterdrücken, hat Netflix innerhalb von einem Monat mehr neue Abonnenten registriert als in jedem anderen Monat während der Corona-Pandemie. Also
oh nein. Quasi,
der Boom ist grösser denn je.
Aber das ist ja schon klar. Die Frage ist ja genau, wie viel hören du auf, wie viel kommen neu.
Genau.
Die Schnittmenge. Aber es ist... Vor allem eben krass wird sie, man jetzt ist es noch früh, also das ist das, dass sie jetzt gerade wieder würde umkehren, ist für mich auch klar, dass sie das nicht machen. Aber das ist schon so, wenn sie es Ende Jahr immer noch weiterziehen, dann weisst du einfach, nur eine Frage für die Zeit und alle anderen ziehen noch. Das ist so klar.
Ja, genau das ist es. Und genau das ist die grosse Befürchtung, oder? Also ja, wie du sagst, jetzt am Anfang, okay, alle Leute, die jetzt gerade vor der Haustür gesetzt worden sind und jetzt Panikreaktion, okay, ich mache mal einen Account oder ich mache mal so einen Unteraccount. Gut möglich, dass es jetzt am Anfang wirklich einfach so einen fetten Boost gegeben hat und der jetzt in den nächsten Monaten völlig abflachen wird. Und wir müssen das auf jeden Fall noch ein bisschen beobachten, bevor wir können sagen, es ist aufgegangen für Netflix oder nicht. Aber es ist zumindest mal kein Fehlstart gewesen, wie ich gehofft habe, sondern der Start ist verdammt gut gelaufen für Netflix. Precis im Moment noch gut aufgegangen. Aber wie du sagst, Phil, es ist wirklich, wenn das weiterhin so gut funktioniert. Und Netflix ist ja eigentlich können sie fast egal. Ihre Rechnung ist nicht, kommen mehr neue Abos dazu, sondern können wir auch weniger Abos verkaufen, aber für viel mehr Geld und damit mehr, am Schluss gleich mehr Umsatz haben. Dann ist ihre Rechnung aufgegangen. Und wenn es für sie aufgeht, dann werden die anderen Disney Plus, Sky und so weiter 100%ig nachziehen. Und dann haben wir das Fiasko.
Bevor wir zum nächsten gehen, müssen ein bisschen Zeit bleiben.
Ja.
Nimmt mich aber noch Wunder von ihr, Luca und Michel, ihr habt ja eben bei Netflix. Wie ist es bei euch denn so mit dem Nutzen? Also habt ihr jetzt extra gezahlt oder ist es jetzt einfach, wie macht ihr es?
Darf man das in der Öffentlichkeit sagen? Also bei mir funktioniert es aber immer noch. Aber ich muss sagen, ich benutze es eben auch sehr selten. Also ich schaue nicht wahnsinnig viel Netflix, weil irgendwie meine Serien alle vorzu, die ich immer schaue, immer weggenommen werden. Also habe ich da wieder auf meine Video DVD, Tannis, wow, das ist schon lange her. Habe ich auf meine DVDs wieder zurückgreifen müssen und so.
Also, oh.
Vielleicht kommt es wieder auf da retour.
Bei uns ist tatsächlich eben, die Fehlermeldungen sind gekommen. Nicht nur bei uns, ich kenne viele, die gekommen sind. Ja. Und jetzt, weil meine Brüder und meine Eltern tatsächlich viel Netflix nutzen, haben wir tatsächlich jetzt die Unterkonten gemacht, weil es ist günstiger für uns, wenn wir den ganzen Preis durch 3 teilen, als wenn sie jetzt, also wir alle ein einzelnes Abo machen.
Ja, von dem her, also für Netflix mein Kollege hat genau auch gemeint, irgendwie so, wenn die Fehlermeldung kommt, dann kündet das einfach. Ja.
Also du bist eingeknickt, Luca.
Luca ist eingeknickt.
Gezwungenermassen fast schon. Ja, gut. Ich spiele in die Karten, das, was ich befürchtet habe.
Ja, wir haben noch eine zweite Flop-News, die so ein bisschen ähnlich hineingeht, wo aber noch nicht eingeknickt, aber trotzdem irgendwie sehr viele eigene wilde Sachen probiert und die kommen nicht immer überall gut an und das ist Twitter.
Ja. Twitter, ja, genau. Ja. Ich hoffe, es knickt dann noch ein oder ich prophezeie, es knickt noch ein. Ja, Twitter ist ja eigentlich schon seit letztem Oktober oder so, seit das da von Elon Musk übernommen worden ist, ist das auch ein bisschen im Flop. Und so, also ich finde, auf hier zwei Ebenen. Also man kann das einerseits irgendwie menschlich anschauen und das quasi als Meinung sehen. dass man es schlecht findet oder halt nicht. Das ist ja irgendwie noch Meinungssache. Und dann aber auch einfach eiskalt wirtschaftlich gesehen ist es halt wirklich auch ein Flop bis jetzt. Eben auf der ersten Ebene, der Elon Musk hat das übernommen und das, ja, also ich finde, er hat es jetzt irgendwie geschafft, um so innerhalb von gutem einem halben Jahr recht an den Abgrund anzufahren. Also ich habe jetzt vorher gerade wieder mal Twitter aufgemacht, um zu schauen, wie das so aussieht. Und es ist halt wirklich, also es ist irgendwie eine Mischung aus ganz vielen so Sachen, die ich nicht abonniert habe, also algorithmischem Content. Mhm. Und ich weiss nicht, warum ich das sehe. Und ich sehe wirklich zum Teil irgendwie, ja, von irgendwelchen Politikern sehe ich hauptsächlich Sachen aus mehr so aus dem rechten Feld, wo mir jetzt eigentlich nicht so entspricht. Content. Also ich einfach nicht Sachen, die ich will sehen, also wirklich nicht. Und ganz viel Spam, irgendwelche Krypto-Werbungen, die mir irgendeinen Seich will verkaufen. Also, und zwischendurch sehe ich dann mal so etwas von meinen abonnierten Accounts. Oder? Ja, und natürlich ganz viele Elon Musk, also alle Elon Musk-Tweets, die tauchen früher oder später ganz sicher in meinem Feed auf. Das ist mal so Praxis, wie es heute einfach aussieht. Und das finde ich einfach als Konsument irgendwie nicht schön. Und menschlich gesehen ist einfach irgendwie, wie er halt dort reingegangen ist und einfach mal die ganze Belegschaft fast auf die Straße gestellt hat, kompletten Kahlschlag gemacht hat und irgendwie per Tweet da die Leute gekündigt hat und so weiter. Das ist irgendwie auch ultra was auch gewesen. Und ja, für mich hat so die Person, die ich vorher irgendwie noch gefunden habe, mal, der kann schon, macht zum Teil gute Sachen, der Elon Musk, und der hat einfach irgendwie mit dieser ganzen Geschichte so alles an Anstand und Glaubwürdigkeit verloren von mir. Das ist so auf der persönlichen Ebene. Und eben für mich ist es einfach so, ich mache die App nicht mehr auf. Das gibt mir wirklich keinen Mehrwert mehr in meinem Leben.
Also benutzen ja alle Twitter jetzt weniger quasi? Oder das ist schon ein bisschen so?
Ich benutze
oder immer es nicht mehr. Noch gleich viel?
Ich brauche es schon immer noch, aber ich habe also ich finde, man merkt, dass es weniger Interaktionen okay. hat. Ich habe wirklich viel mehr gesehen, dass bei den einerseits wie du, man sieht viel mehr Güssel. Eine Zeit lang habe ich mega viel so das ChatGPT, weißt du, so die SEO und Add-ons und so. Und das haben davor mega viele gesehen. Du merkst aktiv, dass es schlechter geworden ist. Dann hat es plötzlich eben Fehler. Weißt du, zum Beispiel TweetDeck geht nicht mehr oder zum Teil geht wirklich einfach auch die Seite nicht richtig. Sie sperrt diverse Suchbegriffe. Eben jetzt, weil Threads da von Meta gekommen ist, kannst du, glaube ich, alles, was irgendwie mit dem willst, suchen, das funktioniert nicht. Und dann eben das ganze Debakel mit diesen Högli. Und es ist wirklich so eine Shitlist, die der produziert hat. Und ich glaube, der hat tatsächlich von seinen... Also ich habe den Eindruck, selbst viele Fanboys, die der hatte, ja wirklich, hat sicher immer noch viele, aber ich glaube, der hat sogar dort einige von denen vor den Kopf gestossen.
Mhm. Und eben, wie du sagst, es ist halt einerseits so die Meinungssache, oder da kann man ja darüber streiten, kann man verschiedener Meinung sein. Aber eben, wenn es dann so darum geht, ja, hat es sich jetzt finanziell gelohnt bis jetzt, dann ist es auch recht klar, es hat sich nicht gelohnt. Also Twitter war eh noch nie so profitabel gewesen. Auch vorher nicht, das muss man immer fairerweise hinzufügen, oder? Es ist nicht so, dass jetzt vorher das eine super profitable Firma war und der Elon Musk ist gekommen und jetzt ist es plötzlich schlecht, sondern es war ja vorher schon schlecht gewesen, jetzt ist es einfach noch schlechter. Also erstens mal hat er es ja viel zu teuer gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, für irgendwie 40 Milliarden. Mittlerweile, jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, ich glaube, es ist etwa ein Drittel wert im Moment von dem Preis, den er gezahlt hat. Also, ja, hat sich nicht so gelohnt bis jetzt. Eben so gewisse Entlassungen haben wir auch können sagen, ja, das ist vielleicht sinnvoll, das ist wirklich aufgebläht, wahrscheinlich ein bisschen gewesen, aber nicht der Kahlschlag, wo halt dann auch alles Know-how weggeht. Und jetzt, das Problem ist halt einfach, dass die ganzen negativen Inhalte, die er halt ein bisschen mehr propagiert jetzt, so unter dem Banner freie Meinungsäußerung, oder? Und dann hat er halt ganz viel von diesen, ich sage jetzt mal, grenzwertigen Konservativen wieder zurück auf die Plattform lassen. Und auch da kann man sagen, ja, das kann man gut finden oder nicht. Aber Fakt ist halt einfach, Leute, die Werbung schalten, finden das nicht gut, weil du willst nicht dein Produkt platzieren in dem Umfeld. Du verkaufst nicht Coca-Cola irgendwie, ich weiß nicht, im Umfeld von irgendwelchen rechtsextremen Äußerungen, oder? Das machst du einfach nicht. Und ja, das hat auch wirklich dazu geführt, dass ganz viele Firmen halt ihre Werbung abgezogen haben. Also ganz viele grosse Agenturen haben die Werbung auf Twitter pausiert und die Werbeeinnahmen sind massiv gesunken. Und Musk, seine grosse Strategie war eben, wie du gesagt hast, viel mit den blauen Höckli, um das zu kompensieren, mit den Premium-Abos, also Twitter Blue. Und das funktioniert halt auch nicht. Also das haben, glaube ich, ein paar 100'000 Leute haben das abonniert. Das klingt zuerst mal noch viel für irgendwie $8 im Monat. Und wenn du dann aber mal schnell ein bisschen rechnest, dann sind das irgendwie ein paar Millionen. Und Twitter macht da Bereich einen Umsatz von, ich weiß nicht, mehreren Milliarden im Jahr. Also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das bringt es halt einfach nicht. Ja, und jetzt eben, also die Leute wollen halt einfach nicht zahlen, erstens mal, weil vorher ist es gratis gewesen und die Vorteile sind winzig. Oder? Also du zahlst ja eigentlich nur, damit du das blaue Höckli hast und der Sinn von dem blauen Höckli ist jetzt eigentlich weg, weil früher hat das irgendwie geheissen, mal, du bist wirklich die Person, die du vorgibst, aber jetzt kannst du einfach zahlen. Also,
das ist ein Statussymbol.
Genau.
Jetzt gibt es doch das goldige Höckli, oder? Zum's,
ja, ja, genau. Oder? Aber eben, also... Das kommst du dann auch wieder nicht über mit Zahlen und so weiter. Das ist
machen wir noch
das
Platin-Höckli und so.
Ja. Und auch unterm Strich hat es einfach dazu geführt, dass jetzt wirklich, glaube ich, das Geld langsam knapp wird. Also die letzten Wochen hat man auch gehört, dass Twitter anscheinend die Miete nicht mehr zahlt in gewissen Büros in San Francisco. Ja, oder ich glaube auch die Limits, die jetzt gekommen sind, vor, ich glaube, 2 Wochen, dass jetzt nur noch kannst, wie viel, 600, glaube ich, pro Tag kannst du irgendwie anschauen. Ich glaube, du hast gesagt, Luca, du kommst da am wirklich als Limit.
Ja, also wenn ich so bei TweetTag halt, ich brauche halt vor allem TweetTag und wenn ich dort, ich bin gar nicht sicher, wie das genau einzahlt auf das Limit, wo ich gesehen habe, ob das wirklich nur ist, wenn ich auf Twitter selber bin oder nicht. Aber wo TweetTag eben tatsächlich kurz down war, habe ich gedacht, das hat vielleicht mit dem zu tun, weil wenn du da durchscrollst, durch deine verschiedenen Rows, die du hast und mit allem, was da reinschneidet hast, sehr schnell einmal die Limite von, was sind das da gewesen? 600 oder 800 Tweets am Tag, glaube ich, für jemanden, der kein blaues Höckli hat. Das hast du schnell mal erreicht. Wenn, so wie wir, die es beruflich brauchen und halt das Ding nebendran am Laufen haben und immer am Skimmen sind, oder? Unsere Themen.
Und du bist eben nicht der Einzige, oder? Also, und das liegt halt auch wieder daran, mutmaßlich vermutet man, dass es halt viel Serverkosten verursacht, wenn du natürlich Zeug abrufst. Und er hat keine eigenen Server. Also Twitter hat, die mieten ja ihre Server bei Google. Und das heisst, alles, was du abrufst, kostet Geld. Und wenn du halt kein Geld mehr hast, dann wird das irgendwann zu teuer. Ja.
Also ich glaube, das ist wirklich ein riesen Shitshow und da können wir wirklich, also ich bin recht gespannt, wie sie ein paar Monate aussehen. Aber ich glaube, wir müssen mal zum nächsten Ding gehen. Wir haben ja einen Deadline von 4 Minuten uns gesetzt.
Oh, das ist schwierig,
ja. Das ist
immer schwierig, ja. Ich darf einfach nur schnell sagen, dass jetzt Twitter sowieso am Abgrund steht, weil der Mark Zuckerberg ihm das halt einfach
ein ja, im Cagefight gewinnt der Zuckerberg und kauft den Twitter auf.
Oh. Ja, das schmücke ich da eine Prognose für Jahresende, fürs nächste
Jahr? Nein, das ist eigentlich im vielen Sinne
Aufgabe. Ich erinnere an meine Jahresprognose, die ich Anfangs Jahr gemacht habe, dass Twitter bis Ende 2023 Konkurs geht. Die Prognose steht.
Innerhalb von einem Jahr.
Da bin ich gespannt. Das wäre ein Knüller. Weil am Anfang Jahr hat man das definitiv nicht so gesehen. Nur ganz wirklich schwarzseher. Also kommt, dann gehen wir auch wieder zu etwas Positives. Und zwar Top Hardware. Und dort macht Michelle den Anfang. Sie hat nämlich dort etwas zum Aufklappen.
Genau, ich habe noch etwas zum Aufklappen. War auch, es gibt Leute, die sind ein bisschen dafür, es gibt Leute, die sind ein bisschen dagegen. Ich bin definitiv dafür, darum ist in meiner Top-Liste Flip-Smartphones. Und zwar kann man sie ja längs oder klein falten. Längs ist noch viel umstritten. Noch. Und nichtsdestotrotz gibt es immer mehr von denen. Ein bisschen populär waren sind wahrscheinlich etwa mit dem Samsung Galaxy Z Flip. Der hat etwa 2020 angefangen und sie haben dann vorzu alle Jahre wieder ein neues rausgegeben. Jetzt kommt dann bald, hoffe ich, das Galaxy Z Flip 5. Und mit der Steigerung von immer besser werden, sind auch die Aussendisplays von denen immer grösser geworden. Und die dann auch nutzbar. Ich weiss nicht, wie seht ihr es? Jetzt nimmt es mich gerade Wunder. Also es ist sehr kontrovers. Findet ihr das sinnvoll? Haben ja schon mal Flipphones gehabt, vielleicht sogar früher, wo es noch nicht so Smartphone-Thema war?
Jetzt, wo du vorher längs und quer gesagt hast, bei Flipphones denke ich wirklich an Flipphones als Razer.
Genau, die
von früher.
Man falten.
Genau, keine Faltphones, die zählt, kein Foldable.
Mhm.
Okay. Ich finde das Prinzip voll geil, aber ich weiss auch nicht, ich gleich nie eins in Erwägung gezogen, ehrlich gesagt. Ich weiss gar nicht, wieso. Ich habe das Gefühl, ich will sie dann eh immer aufklappen, dann kann ich es mir auch schenken.
Ja, eben darum sind eben, glaub, da, darum ist die Sache mit den Außendisplays so ein Thema. Also eben, die werden immer grösser und man kann immer mehr Apps auch aussen dran benutzen. Dann hast du wie so ein kleines Format, wo du schneller mal kannst schauen, du kannst WhatsApp-Nachrichten anschauen und dann, wenn du Bock drauf hast, kannst du es eben grösser machen. Und ich sage jetzt mal, gerade wenn du so jemand bist, der irgendwie viel Hosen anhat, die nicht gross sehen können oder so, dass du einfach irgendwie ganz schnell irgendwo kannst in die Tasche werfen und keine Angst musst haben. Sie sind super praktisch, also muss ich sagen. Und
hast
irgendwie
macht es
Spass. Ja, ich darf es ja immer testen.
Ah,
und ich
will
es aber fast nicht mehr drücken.
Okay, okay. Also du willst ein privat Eis kaufen, wenn du es jetzt nicht immer am Testen wärst?
Ja, im Fall, ich habe es mir echt überlegt darum. Sie sind einfach im Moment noch wahnsinnig teuer, das muss man eben auch sagen. Also ich finde, teilweise über 1'000 Franken zahlst du, manchmal sogar 2'000, okay. So für die, die längst haltbar sind. Die sind ganz heftig. Also dort kannst du einen PC kaufen. Das ist ganz
ja.
Krass. Das ist dann eben natürlich mega, mega der Minuspunkt, weil ich sage, sorry. Also, und dann traut ja jeder diesen Falt von uns nicht so und hat Angst, dass es kaputt geht. Dann willst du nicht so ein teures Handy kaufen.
Okay. Ja. Aber für dich ganz klar ein Highlight und du würdest einfach, wenn es einen vernünftigen Preis hätte, dann wäre es für dich ein No-Brainer.
Und ich finde es mega spannend, weißt du, jetzt die ganze Smartphone-Geschichte, sie sind teilweise, also es ist alles schon so gut und Kameras, oder? Man will sich ja immer ein bisschen übertrumpfen und langsam geht es wie nicht mehr. Mit diesen Flip-Phones ist wie so ein neuer Wettbewerb aufgegangen. So, jeder will noch einen besseren Faltmechanismus und so. Ich finde, da macht es wieder so ein bisschen lebendiger im Smartphone-Markt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Highlight für mich.
Finde ich cool. Ja. Nein, ich finde auch, die sind sexy. Aber wie gesagt, ich glaube, Männer mit grossen Hosensäcken und so ist ein bisschen weniger dramatisch. Kommen wir gleich weiter, etwas, was man auch kann, nicht falten, aber klappen, aber nicht in den Hosensack passt, aber dafür sonst das Highlight ist für Samuel.
Fast.
Das ist das MacBook Air.
Ja, ein total unaufregendes Produkt. Das 15 Zoll MacBook Air hat an der Kino, glaube ich, 5 Minuten bekommen bei Apple. Und ich finde es trotzdem das beste Produkt, glaube ich, das ich auch getestet habe. Und zwar einfach, weil es wirklich die Idee von einem Laptop kondensiert und perfektioniert. Also es ist ein Gerät, das du mitnehmen kannst. Es ist leicht, es ist genug gross, dass du wirklich daran arbeiten kannst, ohne externen Bildschirm. Und das ist so ein bisschen das, was abhebt vom bisherigen MacBook Air, was es schon lange gibt, das 13 Zoll. Und mit 15 Zoll kannst du wirklich drauf arbeiten, ohne externen Bildschirm und hast genug Platz. Es läuft den ganzen Tag, du brauchst kein Ladegerät, du kannst es wirklich daheim lassen. Also ich bringe es nicht klein, und ich es getestet habe. Es hat ein gutes Display, es hat mega gute Speaker für den Formfaktor. Also es ist wirklich erstaunlich, wie gut das Ding tönt. Und es ist nicht so teuer. Es kostet in der Basisversion im Moment 1300 Franken.
Siehst du, da kriegst du nicht einmal ein Samsung Z Fold.
Genau. Also das ist total untypisch für Apple. Sie haben wirklich wenig draufgeschlagen gegenüber einem 13 Zoll. Also es ist auch noch ein fairer Preis und darum finde ich einfach so, es ist ein Laptop, es ist genau das, was ein Laptop soll sein. Es muss nicht irgendwie, ich weiß nicht, unendlich viel Leistung haben, aber es hat genug, damit du irgendwie Office-Sachen geschickt kannst machen. Du kannst auch noch etwas bearbeiten drauf, langt alles auch, hebt für immer, das Display ist nur groß. Es ist einfach das, was ich von einem Laptop will.
Also auch wenn es jetzt so tönt, hast du nicht von Apple gesponsert.
Nein, ich finde auch ganz viele Produkte überhaupt nicht gut zum Teil oder, ja, oder das Konzept von den Produkten zum Teil fragwürdig. Ich meine, auch das MacBook Pro, das es ja gibt, das grössere, das ist mittlerweile, also das ist super, aber es wird einfach schneller und es braucht eigentlich gar niemand noch etwas Schnelleres im Moment.
Ja, sind ja alle jetzt der M2-Chip, der mega nicht auslastbar ist und so. Also auch da, oder?
Ja, also das hat der normale M2. Da bringt es halt etwas. Also da ist wirklich, auch wenn jetzt so ein neuer Chip reinkommt, was nächstes Jahr wahrscheinlich passieren wird, M3, da bringt es. Oder weil da bist du auf einem Niveau, wo mehr Leistung wirklich noch merkst. Beim MacBook Pro bist du schon so hoch oben, dass du wirklich so nur in Extremfällen merkst. Weil das ist der M2 Pro, M2 Max. Und darum, ja, ich finde immer, also wenn jetzt mich im Moment jemand fragt, hey, ich brauche ein neues Laptop, ich habe keine Ahnung vom Computer, was soll ich kaufen? Dann ist das die absolute Standardantwort, ist 15 Zoll MacBook Air. Ja, all day long. Also.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn du ein Apple-Gerät kaufst, habe ich auch das Gefühl, dann ist das ziemlich ein No-Brainer. Ja komm, dann gehen wir eins weiter und zwar zu der Flop-Hardware. Dort das ist auch relativ schnell gegangen, bis wir die gefunden haben. Und ich habe auch nicht lange überlegen. Meine Flop-Hardware, wo ich eigentlich auch viel Hoffnungen hatte, ist das Asus ROG Ally. Und das ist der Handheld, es ist so ein Handheld-PC, wo man drauf gamen kann, so eine Alternative zum Steam Deck. Aber es ist halt mit Windows. Und also ich meine, ich bin natürlich von Anfang an skeptisch gewesen, aber sie haben das Es hat interessante Sachen bietet es an. Also es hat ein tolles Display, höhere Auflösung, mehr Herz, heller Akku und so. Und super verarbeitet. Alles tiptop. Und natürlich vor allem schneller als Steam Deck. Aber ich habe das ja nachher getestet, recht lang. Und das ist, ich habe wirklich schon lange etwas getestet, das so inkonsequent und so unzuverlässig funktioniert hat. Das ist einfach... Hey, von A bis Z, das hat ständig hat mir das Ding Problem gemacht. Also eben wirklich, es hat angefangen, dass praktisch bei jedem Game immer die Steuerung in die Richtung gegangen ist und dann wieder irgendwas abgestürzt oder einfach ständig neu starten und dann ihr eigenes Softwarezentrum, das ich am Anfang eigentlich noch okay gefunden habe, dann haben sie gesagt, das ist eigentlich auch ein Scheissdreck, wie das funktioniert. Das hat es mir dann damals zugemüllt mit so Verlinkungen zum Spider-Man. Wirklich, ich habe einfach etwa 100 Mal eine Spider-Man-Verknüpfung drin gehabt. Auch beim Neustart ist die nicht mehr weggegangen. Und ich habe, am Anfang, wenn es testest, ist das Gefühl, also bin ich blöd, oder? Dann schreibst du den und findest so, hey, die Probleme, die ich habe. Und ja, machst du mal Firmware-Update und so.
Ja, ja.
Aber dann ist es rausgekommen und es hat ein paar gegeben, die es sehr gelobt haben, aber es ist schon, es hat sehr, sehr viele gegeben, die es kritisiert haben, also womöglich auch die Mehrheit. Und gerade heute habe ich gelesen, sie haben jetzt sagen, zugegeben, es hat Probleme mit dem SD-Karten-Slot. Die hat es bei mir auch einfach wieder nicht gelesen, habe ich sie formatieren müssen. Und ich habe Geschichten gehört, wie die klemmt und ist nicht mehr rausgekommen. Und dann hat er es einfach irgendwie kurz irgendwie ein intensives Game drauf gespielt, wo es aufheizt und dann hat sie rausgedrückt.
Nein!
Wirklich! Es ist wirklich ein Shitshow, das Teil. Und ich bin immer noch der Meinung, die können das sicher noch patchen. Also, dann funktioniert es zumindest zuverlässiger. Das Problem bleibt halt, Windows auf so einem Handheld, ich habe ja noch andere testen, Aya Neo und so, die haben alle die gleichen Probleme. Windows ist einfach sehr schwierig. Du kannst zwar alles brauchen drauf, aber es ist nicht ausgelegt für einen Handheld. Und darum, das ist wirklich, ich finde, es ist echt ein riesen Flop. Immerhin ist der Preis nicht so gesalzen. Und eben, jetzt, aber als Zwischenbilanz ist klar, Ende Jahr können sie es vielleicht noch beheben.
Ja, aber ist es eine Überraschung für dich mit Asus? Also ist Asus eigentlich eine Marke, die du erwartet hättest, das können sie? Oder ist das wie so? Ja, das ist...
Hast du dich, glaube ich, schon gefreut, gell?
Ja, aber ich bin schon... Also ich habe einfach schon so viele Probleme mit Mainboards von Asus, was ich schon nicht so überzeugt bin von denen. Aber das ist ja in der Schweiz eine extrem populäre Marke. Ich finde, die machen auch sehr viel Scheiß, aber ihre Smartphones sind ja offenbar überraschend gut. Ich bin sicher skeptisch gewesen, aber ich habe schon auch Hoffnungen gehabt. Ich dachte, das könnte schon noch geil werden, aber wie gesagt, sie haben jetzt noch 6 Monate Zeit, um es für mein Jahresende-Bilanz noch zu verbessern. Ja, ich glaube, dir, Samuel, ist ähnlich gegangen mit dem Monitor.
Grosse Hoffnungen, eine grosse Fallhöhe, wie du sagst, ja. Genau, mit dem Monitor, mit dem LG OLED Flex. Wir haben da mal im Podcast damals schon darüber geredet. Das ist so ein OLED-Bildschirm, 40 Zoll gross, und der kann sich krümmen auf Knopfdruck. Und das tönt zuerst mal total lässig, weil OLED und gross und irgendwie spezielle Funktion und so. Und darum habe ich wirklich auch recht gefreut gehabt, wenn ich den zum Testen bekommen habe. Ich habe den Preis aber noch nicht gewusst am Anfang. Sage ich nachher gerade noch, wie viel das kostet. Und es ist nicht mal per se ein wirklich schlechtes Produkt, wenn man jetzt einfach für sich anschauen, den Preis für ausklammern und so weiter. Das ist eben noch das Schlimme. Es ist aber einfach ein dummes Konzept. Das Problem ist eigentlich, das Panel kommt aus dem Fernsehen und das kommt aus dem C2. Der kostet heute 900 Franken, wenn du den kaufst. Und das ist für einen TV total gut. Das ist ein super OLED-Panel, gute Bildqualität, kostet nicht zu viel, wunderbar. Und jetzt haben sie es halt genommen und eben in den Monitor gepackt und mit dieser variablen Krümmung versehen. Und jetzt ist halt ein das Problem, die Krümmung, die bringt da relativ wenig, weil an einem Tisch kann sie eigentlich auch fix sein. Also du hast ja meistens, baust deinen Arbeitsplatz nicht die ganze Zeit um, und so eine mittelgroße Krümmung ist eigentlich immer okay. Und bei einem Fernseher, also die Idee ist, dass du quasi kannst noch weiter weg sitzen und dann machst du ihn flach und dann kannst du ihn als Fernseher brauchen. Aber wer macht das? Absolut niemand. Und wenn du ihn als Fernseher willst brauchen, dann ist er einfach viel zu teuer. Er kostet nämlich 3'000 Stutz. Also er kostet halt über 3-mal so viel wie der Fernseher mit dem genau gleichen Bild. Und das macht halt irgendwie keinen Sinn. Und wenn du ihn als Monitor willst brauchen, dann ist halt einfach scheiße, weil das OLED von dieser Generation funktioniert einfach nicht als Monitor. Erstens ist es nicht wirklich hell genug und dann hast du so den Brightness Limiter. Das ist so etwas, wo gegen Burn-In hilft. Das ist immer das Problem bei OLED, oder wenn du irgendwie Logos hast, die ganze Zeit am gleichen Ort sind, dann können sich die quasi wie so einbrennen. Also es ist nicht das Einbrennen, aber es ist ja gleich, wir gehen jetzt da nicht in Details. Auf jeden Fall gibt es dann die Brightness Limiter, das heisst, es dimmt eigentlich das Bild, wenn das Gesamtbild hell wird oder wenn das Gesamtbild lang gleich bleibt. Und vor allem das Zweite ist ultra nervig, weil wenn du irgendwie etwas offen hast und du schreibst zum Beispiel einen Text und es bewegt sich nur ganz wenig, dann wird der Monitor immer dunkler und dunkler und dunkler und du musst die ganze Zeit irgendwie das Fenster bewegen oder irgendetwas und dann wird es wieder hell. Und das ist wirklich, ich habe nicht gecheckt am Anfang, was passiert da und bin ich zu dumm, genau wie du viel. Man fragt sich dann, ja, shit, liegt es an mir? Verstehe ich etwas nicht? Habe ich etwas falsch eingestellt? Und Reddit-Threads und YouTube-Videos später habe ich es irgendwann verstanden und bin dann wirklich zum Schluss gekommen, hey, nein, das ist einfach für einen Monitor nicht brauchbar, außer vielleicht zum Gamen, aber auch dort wieder 3000 Stutz. Nein, einfach nicht. Ja.
Absolut. Ja, das klingt so saudumm. Ich bin auch weggekommen von diesen Curve. Das ist irgendwie, finde ich, doch ein bisschen ein Gimmick. Ich habe ja auch einen OLED, der das immer macht. Ich habe schon während dem Podcast so sicher viermal ins Fenster wieder gezogen, damit es wieder heller wird, weil es nervig ist. Aber ich habe einen aber ich habe einen Fernseher. Also, den finde ich wie so, ich habe mir das bin dann selber geschuldet sozusagen und das ist, mir ist das, weil ich viel Gamer ist es mir wert und meine ist auch 48 Zoll, das ist dann wenigstens, und genau, der hat 900 Stutz gekostet.
Genau. Ja, exakt, Monika.
Für 900 Stutz und dann für die Größe, okay, da kann man den Kompromiss eingehen, fair enough. Und eben, du kaufst ja einen Fernseher, den musst du wieder mitrechnen und bei meinem Fernseher ist das ja überhaupt kein Problem. Übrigens, der Mechanismus, weil das Bild bewegt sich die ganze Zeit, hast du das Problem eigentlich nie, das merkst du gar nicht.
Genau.
Aber bei einem Monitor, der den 3000 Stutz kostet, habe ich halt irgendwie andere Ansprüche.
Ja.
Jetzt habe ich einen QD OLED vor mir übrigens. Der ist ein bisschen besser, der hat das weniger.
Also LG OLED Flex, dort müssen wir den Finger davon haben. Und sonst, wenn ihr etwas darauf schauen würdet, dann haben wir hier unsere Top-Film und Serie, respektive, doch, wir haben je eins herausgefunden. Und die Michelle bringt unseren Top-Film von den ersten 6 Monaten.
Genau. Und zwar ein Film, auf den haben sie mich riesig gefreut, ich glaube schon seit Jahren. Und zwar Across the Spider-Verse. Und das ist nämlich der zweite Teil vom Spider-Man Animationsfilm Into the Spider-Verse von 2018. Und also ich habe im ersten Teil schon gefunden, es ist grossartig gemacht und sie haben es einfach weitergezogen. Also ich liebe Comics und sie haben einfach alles, was geil ist an Comics, haben sie einfach in einen Film reingetan. Und also mit dem ganzen Bewegtbild und dann haben sie die Sprechblase. Und gerade bei Spider-Man ergibt sich natürlich mega gut. Es geht natürlich ums Multiversum, auch im zweiten Teil, wo sehr viele verschiedene Spider-Man schon vorkommen, aus allen Epochen und in allen Varianten von Kunst, wo man sich vorstellen kann. Und dass das funktioniert in einem Film. Ja, also das war wirklich mein Film vom Jahr.
Ja.
Ich habe ihn, glaube ich, auch alle gesehen.
Der Samuel, nicht, aber. Ja. Der Luke und ich, wir haben vor ein paar Wochen davon geredet im Podcast. Und
genau, wir haben schon ausführlicher darüber geredet.
Genau, ja. Darum, zu tief haben wir sicher nicht mehr darauf eingehen, aber ich lasse gerade den Trailer laufen und mich hat wirklich Es war klar, irgendwie, dass es der ist, weil irgendwie... Ich finde immer noch, das ist so ein krasser Film. Also ich habe noch nie in einem Film geguckt, im Kino geguckt, und ich so oft gesagt, hey, das ist so krass. Hey, schau mal die Szene, okay. Hey, schau mal den Sound, hey, es ist so krass. Hey, das ist so schlimm, wirklich im Fall. Ich habe 20 Mal im Film zum Kollegen, hey, es ist so krass. Hey, schau mal, es ist so krass.
Man ist einfach so geflasht von dem Ganzen. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich mich auf die Story auch noch konzentriere, weil die ganze Zeit so war, oh mein Gott, wow.
Ja, es ist wirklich ganz... Er balanciert, er macht einen hohen Drahtseilakt zwischen totale optische Overkill und trotzdem irgendwo watchable zu sein und dass man es irgendwie noch kann, dass das Hirn das irgendwie noch kann nachprozessieren, was da eigentlich alles passiert und will. Und dazu aber immer noch eine Story erzählen, die auch verdammt gut ist. Oder genau. Auf jeden Fall für Comic-Film-Niveau ist es wirklich eine mega gut erzählte Story mit Charakteren, die einem mega ins Herz gehen, die auch wirklich eine Geschichte hat. Ganz, ganz viel Tiefe finde ich auch. Und ich bin auch wirklich total begeistert. Ich habe den ersten schon geil gefunden,
genau,
aber nicht irgendwie mega hure geil. Der zweite hingegen hat mich völlig nochmal aus der Socke rausgeblasen. Also.
Ich habe wirklich nicht gedacht, also zum Beispiel sehr skeptisch gewesen, ob der zweite mich nochmal so flashen könnte. Mich hat der erste wirklich sehr geflasht und der hat völlig überzeugt. Also ist wirklich,
ich habe eben auch den ersten grossartig gefunden und dann hast du immer so Angst, dass der zweite Teil irgendwie nicht ansetzen kann und das war nicht der Fall gewesen.
Ja, das ist Across the Spider-Verse. Übrigens, eben, das kommt dann nochmal einer. Wenn dann der Writer Strike, Writer Strike das erlaubt, dass der noch zeitnah kommt. Dann haben wir auch noch eine Serie drin und die ist, wir sind ein bisschen geteilter Meinung gewesen, aber alle haben es gut gefunden, die einen haben sich besser gefunden und darum überlasse ich Lukas Wort, was der neue ein Highlight ist von der Serie bis jetzt.
Ja, also wenn es um Serien geht, dann gibt es, glaube ich, eine Serie, das Frühjahr, oh Gott, Luca und Deutsch, ach, egal. Eine Serie ist rausgestochen, voilà. Mit 96% auf Rotten Tomatoes. Und das ist natürlich The Last of Us. Das ist bei uns in der Schweiz auf Sky gelaufen. Das ist eigentlich eine HBO-Serie. Und wenn der Hauptdarsteller Pedro Pascal nicht vorher schon Star war, dann ist es, glaube ich, spätestens seit dieser Serie. Also spätestens seit der ist er in Hollywood angekommen mit seinen 48 Jahren. Und eben, wie der Phil schon angedeutet hat, wir haben das bei uns im Spoilercast, also wir haben das im Podcast immer Folge für Folge besprochen. Sagen wir es so, es wird noch mehr in die Richtung kommen vielleicht, eventuell. Es sind Sachen im Hintergrund am passieren, Puzzlestücke sind sich am zusammensetzen. Aber wir reden dann darüber, wenn es ein Spruchriff ist. Für mich trotzdem, zum zurück auf The Last of Us kommen, es war wirklich eine der krassesten Serien von den letzten Jahren gewesen. Nicht ganz Andor-Niveau, wenn ich das jetzt mit der Star-Wars-Serie vergleichen würde. Mhm. Ausser eine Folge, und zwar die, wo irgendwie für mich wo auch am meisten zu diskutieren gehabt. Und zwar Long Long Time heisst die Folge. Das ist die dritte, ihr werdet euch erinnern, das ist die nicht nur die längste Folge von der ganzen Staffel gewesen, sondern die eigentlich auch am wenigsten mit dem Hauptplot zu tun gehabt hat, ausgerechnet. Und zwar ist es um den Bill und den Frank gegangen, wo mitten in dieser Zombie-Apokalypse ihr eigenes kleines Paradies aufbaut und irgendwie innerhalb von 20 Jahren das ganze Leben durchlebt sozusagen. Und das sind einfach 76 verdammt starke TV-Minuten gewesen. Für mich mitunter die stärksten TV-Minuten, die ich jemals gesehen habe. Wenn jetzt der Rest von der Last of Us einen nicht so gut findet, ich finde, die Folge ist so dermaßen rausgestochen, dass es für mich einfach allein schon deswegen in die Highlights gehört von diesen Dingen. Und sonst halt einfach, ja, auch sonst, es war verdammt gute Production Value gewesen. Die Schauspieler sind fast durch die Bank gut gewesen. Es war eine sehr, sehr game-getreue Adaption gewesen. Wir haben Kritikpunkte gehabt, es hat nicht ganz alles perfekt gewesen, aber ich glaube, wenn man so die Geschichte von Game-Verfilmungen und Adaptionen anschaut, die Fallhöhe war schon da gewesen. Einerseits, andererseits ist der Last of Us Game schon derart cineastisch gewesen. Und gut gewesen. Vielleicht war sie auch gar nicht so hoch gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Serie ist top für mich. Ich finde das eine der besten Game-Adoptionen ever. Und darum gehört es einfach für mich auch in die Highlights.
Ja. Schön. Ich glaube, du, Samuel,
ich kann noch hinzufügen.
Ja, das ist schön.
Also, als jemand, der das Game nicht gespielt hat, gar nicht gekannt hat, ich habe es einfach alleinstehend als Serie extrem gut gefunden.
Ja. Weißt du, gut. Also, mich hat sie nicht ganz so geflasht. Ich habe mich aber auch beim Auflisten von der, wo wir die Highlights gesucht haben, glaube ich, sind wir auch relativ schnell zusammengekommen. Aber sie hat für mich jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, muss ich ehrlich gesagt sagen, wie andere Sachen. Aber im Fall, ich lasse mich auch sehr viel beeinflussen von die Diskussionen, die es dann darüber geht. Und je mehr, dass die Leute irgendwie etwas so in den Himmel hypen, da bin ich gerade kritisch. Weil einfach,
so Abwehrreaktion.
Ja, wenn die Leute unkritisch einfach Zeugs sind. Und oft finde ich wirklich, sind es, also weißt, es ist nicht immer alles 10 von 10. Es gibt einfach Abstufungen. Aber das gibt es in dieser Serie jetzt nicht gegeben. Das stört mich dann amix. Aber es ist definitiv...
Es ist zu gut, das kann doch gar nicht sein.
Nein, aber es ist nicht...
Of Rotten Tomatoes, nein.
Das ist es einfach nicht. Das habe ich selbst beim Schauen nicht gefunden. 10 von 10. Aber ist wirklich definitiv eine gute Serie. Aber was ich jetzt fast lustiger finde, sind nämlich die Flops. Und die hat es auch einige gegeben. Die einen sind so Flops gewesen, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass sie gar nicht das Jahr erschienen sind. Wir hätten nämlich gerne noch den Black Adam reingenommen, bis wir kurz vor dem Start gemerkt haben. Ja, der ist dann aber auch nicht das Jahr erschienen. Darum fange ich doch an mit meinem, wo ich gemeint habe, der Luke hat ihn nicht gesehen, Fast X. Und ich bin eigentlich ein grosser Fan von dieser saudummen Serie, von diesen Fast and the Furious, wirklich von die ersten, wo ich noch in Wolle gewohnt habe und die geschaut habe im Kino mit wirklich so diesen Wolle-Auto-Homies im Kino. Oh. Wirklich so, ja, geil! Wirklich, es die Leute im Kino gehabt, es hat so gepasst. Und ich kann gar nicht viel mit Autos ehrlich gesagt anfangen, aber ich finde, die Serie ist so over the top und so blöd und ich finde, die weiss, was sie ist, darum finde ich sie sehr lustig. Aber im Fall bei dem, muss ich jetzt wirklich sagen, insgesamt immer unterhaltsam natürlich, aber der war schon saudumm gewesen. Und dumm nicht im guten Sinn. Also, Hauptproblem ist wirklich der Vin Diesel. Der ist so unlustig. Der nimmt sich so ernst. Der mit seinem Familienkack und so. Und ey, wie der das dick aufträgt. Das ist, du kannst es fast nicht schauen. Die erste Viertelstunde ist so dick schnulzig mit natürlich wieder das Essen kommt natürlich wieder vor mit allen Leuten. Und dann irgendwie mit seinem Kind. Und ey, wirklich, es ist so schnulzig, hey. Und nebenan der Kontrast zum Momoa, wo einfach irgendwie, der nimmt er überhaupt nicht ernst. Er macht etwa dreimal einfach so, furzt er irgendwie um wie ein kleines Kind. Wirklich ohne Scheiß, macht er mehrmals. Das ist sein Ding. So, und hey, ich weiß auch nicht. Ich habe dann in zwei Stück geschaut. Wirklich nach einer, bei mir ist einfach nach einer Stunde.
Du hast mal den Tisch verwerfen.
Es ist ein Gott ewig. Gott eine zweieinhalb Stunden. Oh, aber. Ich weiß nicht. Ah ja, genau. Und was mir am meisten aufgeregt hat am Schluss, das ist gar nicht fertig. Das ist ein Zweiteiler. Es
war noch ein Elfi? Ja. Nein.
Weißt du,
ich weiss nicht viel, dass du ab dem 9. nicht schon aufgehört hast. Im Fall echt alle Hochachtung. Also ich habe wirklich beim 9. schon gefunden, jetzt ist es vorbei. Ich suche es nachher mit dem Auto in Space und es ist schon...
Aber weißt, für da bin ich da. Für den dummen, über ultra-unrealistischen Scheiß.
Ja, sie hat mir auch einfach sagen, ja gut, ich weiss, auf wen ich mich einlasse. Und dann ist es lustig. Und eben, man darf selber nicht ernst nehmen, egal wie ernst sich der Vin Diesel nimmt. Dann ist es witzig. Aber dann müsst ihr da eigentlich am 10. Teil auch weiterziehen können.
Eben, aber ich finde, sie nehmen sich zu ernst. Also, oder vor allem der Vin Diesel, der ist ja der, ich glaube, der ist ja der Federführende bei dieser Serie und so. Und ja, der nimmt sich viel zu ernst. Und das Gefühl, das ist das Problem. Der Film selber ist immer noch so ein bisschen... lustig, aber gleich irgendwie... Es hat viel witzige Sachen, weil auch die anderen Personen sind lustig, oder? Weißt du, so der John Cena und so, aber der Vin Diesel ist echt blöd.
Also die Zusammenstellungen.
Es ist genau das, was ich... Darum hast du gemeint, ich habe ihn schon gesehen, weil ich habe eigentlich schon ab dem 6., 7. Teil ausgehängt, weil die Filme so immer so dämlich werden, wirklich immer dämlicher und dämlicher, da passieren Sachen, die kumpeln in der Luft aus dem Auto raus und fangen jemanden... wirklich so. Und ich habe immer gefunden, hey, wenn sich der Film dessen bewusst wäre, wenigstens, ich sage mal, der Spin-off, der Shaw and Hobbs, glaube ich, heisst der Spin-off, der weiß genau, was er ist. Also die Schauspieler sind sich selber gegenseitig die ganze Zeit am Höchstnehmen und man tut sogar Rollen vom anderen aus anderen Filmen zitieren, wirklich so derart. Der weiß einfach genau, was er ist und dort finde ich es geil. Aber bei Fast and Furious bin ich wirklich so seit Teil 6, 7, 8 oder so, nimmt sich diese Serie immer noch so was von ernst, als ob es immer noch der erste bodenständige Teil wäre, mehr oder weniger bodenständig. Aber es wird einfach so dämlich und das hat mich so derart ausgehängt. Und wo ich dir das so erzählt habe, hast du gemeint, ich hätte letztens gesehen, weil ich genau das beschrieben habe, was auch noch immer noch im 9. und im 10. passiert. Ja. Ich habe das 9. auch schon nicht mehr gesehen. Aber es ist der Grund, warum ich aufgehört habe, die zu schauen. Sie sind einfach, sie haben das Gefühl, sie sagen da irgendwie Oscar, ich weiß auch nicht, Oscar-reife Actionfilm. Also schau, lieber Mission Impossible, auch wenn der Tom Cruise mitmacht. Schau lieber so etwas als Fast and Furious, wenn du eine geile Action und gute Stunts willst und Nervenkitzel und alles. Also,
ja. Ja, eben, es hat lustige Action, aber eben, selbst der Jason Momoa hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, aber wenigstens hat der die passende Einstellung zu dem Film. genau. Ja, dann haben wir ja noch einen anderen Flop, wo... ja, dort ist es fast ein bisschen tragischer, weil man dort halt doch mehr Hoffnungen hatte, dass der vielleicht noch besser wird. Und das ist Indiana Jones 5.
Genau, haben wir noch schnell 10 Minuten vor Aufnahme umgeschwenkt auf Indiana Jones 5, weil man gemerkt hat, shit, Black Adam ist ja 2022 rausgekommen. Indiana Jones 5 kostet mich tatsächlich mega viel an Überwindung, die da als Flop aufzuführen, weil ich habe verdammt hohe Erwartungen gehabt. Ich habe den Film auch im Vorfeld sehr verteidigt und immer gesagt, hey Leute, der James Mangold ist Regisseur. Das ist einer der begnadetsten Regisseure im Moment in Hollywood. Der ist nicht so bekannt, aber der hat schon so viele gute Filme gemacht. Ihr kennt die alle, ihr wisst nur nicht, dass er der Regisseur davon war. Und der James Mangold ist auch ein Regisseur, der seine eigenen Drehbücher schreibt für seine Filme. Und das finde ich immer super, weil meistens gibt es ein sehr homogenes Produkt, weil ein Regisseur schon beim Schreiben quasi die Szene im Kopf hat und weiss, wie er sie nachher wird inszenieren. Es ist nicht immer ein Must. Spielberg hat kein einziges Drehbuch in seinem Leben geschrieben und ist trotzdem ein Genie, aber es ist ein Vorteil. Darum habe ich gedacht, hey, wenn der jetzt Indy 5 macht, das kommt gut. Indiana Jones 4 von Steven Spielberg ist schon ein bisschen pfuschend aus gewesen, darum ist es gerade gut. Gibt es auch noch einen Wechsel. Aber es ist wirklich nur Mittelmaß rausgekommen. Also ich kann nicht sagen, der Indiana Jones 5 ist schlecht. ist er sicher nicht. Aber er ist auch nicht gut und er ist auch wirklich nicht irgendwie heraus. Es ist wirklich einfach mittelmäßige Story, mittelmäßiges Tempo, Nebencharaktere, die nerven, Hauptcharaktere, die ein bisschen komische Entwicklungen machen, den letzten Akt, wo definitiv zu reden gibt, wenn ihr den Film mal gesehen werdet. Und dabei fängt der Film noch so vielversprechend an. Die ersten 20 Minuten ist quasi ein Backflash.
Flashback.
Flashback, sorry. Von Morgana Fata. Zitat. Die ersten 20 Minuten sind ein Flashback ins Jahr 1944, wo man noch einen jungen Harrison Ford sieht, der digital verjüngt worden ist. Und in diesen 20 Minuten ist der Film Indiana Jones pur. Und dort ist er ein perfekter Film. Dort ist er super. Und ich dachte, geil, das gibt einen geilen Film. Und nach diesen 20 Minuten ist aber vorbei. Dann ist wirklich einfach der Film fast schon gelaufen. Und du hast schon 2 Stunden übrig, wo nicht mehr allzu viel herausragendes passiert. Ja, und er ist nicht schlecht. Ich habe ihn nicht als Flop genommen, weil er tatsächlich schlecht ist, sondern wirklich mehr, weil ich grosse, hohe Erwartungen hatte und am Schluss dann doch so enttäuscht worden bin.
Eben, es ist mehr die Enttäuschung eigentlich dem Halbjahr.
Genau, es war wirklich eine Enttäuschung für mich. Die grösste Enttäuschung von dem ganzen Halbjahr, was das Kino betrifft.
Ja, eben, der Kollege hat gerade darüber geschrieben, er hat ihn grossartig gefunden. Er wüsste nicht, warum online alle das so schlecht finden, aber ich bin bei seiner Meinung, wir sind da nicht immer eins. Darum, ich bin sehr gespannt. Also, ich schaue ihn eh mal, aber es hat wirklich, wie gesagt, ich habe es letztes Mal gesagt, alles, was ich bis jetzt gesehen habe und eben mit dem Trailer wirklich schon überhaupt nicht geflasht. Und klar, Trailer sind das Thema für sich. Ja, aber ich bin immer noch gespannt. Wie, Michel, Samuel, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr den auch schon mal noch schauen?
Ich weiss nicht, bei Indiana Jones, ich habe nur 2 Teile gesehen. Also irgendwie bin ich nie so wahnsinnig angetockt und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, weil ich so sehe, wie da alle so lieben und ich einfach, nein. Das ist bei mir fertig.
Ich glaube, das ist schon so etwas, was du irgendwie mal musst die Alten gesehen haben.
Ja, vielleicht irgendwie, gell.
Jünger gewesen sein, wenn du es gesehen hast und dann ist es wie so ein Nostalgiefaktor. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will ihn aber wirklich noch schauen eigentlich. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen im Moment. Trotzdem. Ja, jetzt nicht vernichtenden Urteil, aber doch nicht so gutem Urteil, Luca. Ich komme eh nicht drum herum. Also, weißt du, es ist so.
Wenn du als Fan bist, mehr gesehen. Ja.
Dann musst du fast, gell? Ja, cool.
Ja, genau. Und
kannst du vielleicht mit weniger Erwartungen reingehen, dann wärst du vielleicht nicht enttäuscht.
Genau. Vielleicht ist es genau gut.
Genau. Hast du perfekt vorbereitet.
Luca weiss,
du
bist.
Ja, genau.
Yeah.
Und, weißt, wenn ihr keine kreischenden Kinder und Frauen, die 90% von ihrem Screentime schreien haben, dann ist ja auch schon eine Verbesserung zum 2.
Temple of Doom.
Oh shit, Mann. Gut, komm, dann kommen wir doch zu den Top Games. Ich habe dort noch kurz gewechselt, damit du jetzt mir gerade nochmal erzählen musst, Luca. Dann machen wir nämlich meins zuerst. Und ich habe zuerst noch überlegt, Dave the Diver zu nehmen. Das eigentlich hätte es das schon verdient. Wir haben es letzte Woche darüber geredet, darum ein anderes, wo über das Gesamte hinweg ja dann vielleicht schon das bessere Game ist. Und das ist natürlich Zelda Tears of the Kingdom. Ich muss das auch schon nur nehmen, weil sonst würde der Domi nie mehr im Podcast mitmachen. Aus Trotz, dass ich das nicht drin habe. Mit jeglichen Respekt verlieren. Aber nein, es ist auch, ich habe wirklich dort, ich weiß es nicht, Switch sagt es ja nicht so genau, aber keine Ahnung, 70, 80 Stunden oder 70 Stunden locker drin gesteckt. Und ich muss wirklich sagen, das ist definitiv, also das zweifellos eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Also das ist, da merkst du einfach, die Game Designer bei Nintendo, das haben sie einfach schon drauf. Also die, die da so ein gutes Game wie das letzte, das Breath of the Wild, und dann einfach so viele Zeugs drauf da haben, wo wirklich, also da können viele andere Game Designer halt wirklich nur eifersüchtig drauf schauen, was die sich einfach da wieder aus den Fingern gesogen haben. Weißt du, von so, es fängt nur schon bei kleinen Sachen an, dass sie dir nicht jeder Scheiß müssen irgendwie ein Pfeil hinmachen oder irgendwie ein Geil markieren, damit du da klettern kannst, sondern dass sie das Game Design so checken, dass du dein Auge schnallt irgendwie, mit was du kannst interagieren und was nicht. Und dann halt wirklich natürlich die Welt, wo aus der Mittelwelt, den Himmel, die fliegenden Inseln und dann der Untergrund, wo einfach stockdunkel ist am Anfang und du nur so mit so Lichtquellen, wo du rumschmeißt, etwas siehst. Und das hat so viel zu entdecken. Es ist einfach, oder? Du spielst es so befreit irgendwie. Du gehst einfach deiner Nase noch, einfach schauen und dann irgendwann merkst du, dass die drei Welten auf recht interessante Weise miteinander verknüpft sind und immer wieder neue Sachen so entdeckst. Und eben, dann kommen noch die ganzen Sachen hinzu, die Powers, die du hast, oder so, die Ultra-Hand, wo du eben kannst einfach Objekte bewegen, wo ja nonstop auch jetzt nicht mehr Videos rauskommen und die Leute wieder verreckten Scheiß zusammenbauen. Weil du kannst ja dort eben einfach Objekte zusammenbauen. Dann hast du noch, irgendwann kannst du das automatisch machen. Das heisst, wenn du mal etwas gebaut hast, kannst du einfach wieder bauen lassen, wenn du Ressourcen hast. Und du kannst mit so, ich weiß gar nicht mehr, wie es heisst, aber es hat auch wie so mechanische Elemente, die du kannst brauchen. So Ventilatoren, Räder, Flammenwerfer, Katapult. Und das, du kannst das Game eigentlich wie kaputt machen. Du kannst dir Raketen bauen, also einen Raketenrucksack oder irgendwie. Und das alles verknüpfen. Und dann gibt es noch. Du kannst wie Zeitdruck drehen, also du kannst zum Beispiel etwas wegschiessen, oder? Also wegspicken lassen, dann musst du es aber gerade markieren mit dem, damit es wieder zurückdreht, dann springst du drauf, dann geht es aber wieder vor. Also du kannst hure wilde Sachen, einfacher gesagt, ein Lift. Du tust einfach den Lift mit deiner Hand schön bewegen, weißt, weil er keinen Antrieb hat vielleicht, dann geht er wieder runter, stehst drauf, Zeit zurückdrehen, dann geht er wieder rauf. Du kannst einfach so verrecktes Zeugs machen, oder? Und ja, das ist also, es ist wirklich ein beeindruckendes Game. Das Einzige, wirklich, was mich halt eben angeschissen hat, ist schon die technische Limitation von dieser Switch. Es sieht ja gut aus und so, aber du merkst schon, das läuft einfach schlecht oft. Und dann, es könnte einfach viel besser aussehen. So, weißt du, verwaschene Texturen und einfach, das ist, wenn einfach die Konsole nicht schon vor 7 Jahren schon all veraltet gewesen wäre, dann würde das...
Überholt wäre, ja.
Ja. Das ist, ich mega viel stört das gar nicht irgendwie oder merkt es nicht einmal, aber mir fällt einfach immer auf, wenn du es siehst und du weißt einfach, das könnte viel besser aussehen. Es könnte noch viel besser aussehen. Oder?
Es geht unter Art-Design.
Ich würde sagen, es ist doch so Retro-Gefühl und so.
Ja, nein, weißt du, aber sie haben ein gutes Design, aber es ist schon gleich überall flimmert und so. Und ich meine, das ist ja nicht etwas, was wünschenswert ist. Weißt du, Gras und so flimmert alles. Kanten flimmern überall. Und das ist, finde ich, einfach nicht geil. Logisch, wenn du auf deiner Switch portabel spielst, siehst du nichts. Aber auf dem Fernsehen, das ist einfach dann nicht immer schön. Und aber gleich, das ist Zelda Tears of the Kingdom, ganz klares Highlight. Ja, aber genau, ihr habt das nicht. Gell? Ah, du, Mischa, hast du nicht gespielt, oder?
Nein, noch nicht.
Aber du bist ja sonst schon so im Nintendo-Gärtchen, oder?
Ja, ich komme einfach nicht über Pokémon weg. Irgendwie. Dann habe ich noch da Pokémon und dann muss ich noch das Pokémon und irgendwie so.
Ich habe schon gesagt, dass wenn ich weg bin, dann macht der Luca, Michel und Domi machen
einen Pokémon-Podcast.
Ja. Pokécast.
Ja.
Genau. Ja. Also, dann das Zweite, was wir haben, das kann der Luca davon erzählen, das ist... Ich glaube auch von Anfang an, schon letztes Jahr, vor Jahren schon klar gewesen, dass das in diesem Jahr vermutlich sein Highlight wird sein.
Ja, klar gewesen, nicht unbedingt, weil eben wie gesagt, das haben wir gerade bei Indiana Jones gesehen. Stimmt. Höhere Erwartungen gibt auch höhere Fallhöhe. Oh
mein Gott. Die Gewaltakrobat.
Kann ich nicht, heute bin ich durch. Anyway, im Februar 2023 ist eigentlich der grosse Traum von allen Harry Potter-Heads wie mich wahr geworden, nämlich durch nach Hogwarts, haben sich geöffnet im Spiel Hogwarts Legacy, im ersten richtigen Harry Potter Open-World-Spiel, würde ich sagen, oder Phil?
Ja, ja, also das so eins hat sich nie gegeben, glaube ich.
Und was ich halt gefunden habe, ist wirklich, es hat dem Namen Open-World alle Ehre gemacht. Also hat den Namen wirklich verdient. Es hat so viel zu machen gegeben in dieser Welt. In jeder Ecke hat es irgendeine Aufgabe, ein Geheimnis, etwas zu entdecken, eine Belohnung. Und das ist ja oft so bei Open-World-Games, oder es gibt immer wieder Open-World-Games, wo du eigentlich nicht wirklich animiert wirst oder belohnt wirst, um die Welt zu entdecken. Oder ich denke jetzt da zum Beispiel an Horizon Forbidden West oder Zero Dawn, da bin ich. Das sind Games, die ich cool gefunden habe, aber ich bin auch immer der Hauptstory gefolgt und habe eigentlich Nebenquests nicht so gern gemacht. Das ist bei Hogwarts Legacy völlig anders. Und ich glaube, das liegt auch einfach an dieser Welt, die unheimlich immersiv ist. Du läufst in dieser riesigen Welt umeinander. Im Zentrum ist natürlich das Schloss. Und das Schloss selber ist auch nochmal enorm. Einfach auch nur zum Schloss von innen entdecken. Du hast all die verschiedenen Räume aus dem Film, aber auch Räume, die du in den Film nicht gesehen hast, die dann extrem akkurat nachgebaut sind, wie sie in den Büchern beschrieben werden. Oder Dumbledores Büro, die Grosshalle, Gewächshäuser, Hogsmeade, 3 Besen, tropfende Kessel, also wirklich, du, als Fan, das ist ein Nerdfest, nur in diesem Game zu sein und nur einfach dort zu existieren und die Ecken zu entdecken und dann auch noch können Sachen machen und immer wieder kreative Ideen, was du mit diesen Zaubern kannst machen, was es für Tierfäsen hat, also die kannst du auch noch pflegen und hegen und was weiß ich. Es ist einfach der verfeuchte Traum von einem Harry Potter-Fan. Alles, was du dir immer vorgestellt hast, fliegen mit dem Besen, fliegen mit dem, wie heissen die Horn?
Greifen.
Greifen. All das, was du gemacht hast. Nein, das fehlt noch. Das fehlt noch. Das fehlt noch.
Oh, jetzt fällt es auf. Alles, was du träumst, dann fehlt einfach Quidditch.
Genau.
Hey, aber die wichtigste Frage, zu welchem Haus gehörst du?
Hogwarts, ja. Gryffindor.
Gryffindor, der Klassiker.
Und es ist für mich als Nerd ist das, aber ich glaube auch wenn jetzt jemand nicht gerade mega Nerd ist, ich habe das Game zweimal durchgespielt sogar. Einmal für mich und einmal mit meiner Frau zusammen. Sie hat natürlich auch ihre Charakter gemacht. Sie ist der einzige Mensch, den ich kenne, der noch größere Harry Potter Nerd ist als ich. Und entsprechend ist sie gamet eigentlich nie. Aber das Spiel hat sie gesuchtet auch.
Sehr schön.
Zum Machen. Das,
wie lange hast du zum Durchspielen?
Ah, Gott, vertell, wie lange hat man?
Schon 50.
Kommt auf, ob du nur die Hauptstory machst oder weißt du, so klassische die Hauptstory, ich muss dort an. Oh, da links hat es ein Gebüsch, wo etwas, oh, und dort hinten blinkt jetzt plötzlich etwas. Ich gehe dort an und da geht plötzlich ein Nebenquest aus mit einem Geheimgang, wo ein Dings und plötzlich habe ich eine Stunde etwas gemacht, wo ich eigentlich überhaupt nicht vorgehabt habe und die Hauptquest ist irgendwie noch liegen geblieben. So läuft das in dem Game die ganze Zeit ständig.
Und du hast noch gar nicht eigentlich erzählt, das Kampfsystem ist echt überraschend gut gewesen, wo man wirklich das Gefühl hat, wir bringen jetzt das Zaubern gut an, aber es ist so ein bisschen, nicht Quick-Time-Event, aber so mit so schnell reagieren und ausweichen, wirklich haben es geil gemacht. Ein bisschen redundant, die ganzen Zauber, was es dann gibt. Ich habe es auch, ich bin wirklich auch recht eingetaucht. Mich hat eben immer so einen Beigeschmack durch die J.K. Rowling, weil einfach die Zwetschgen sich nicht aufs Maul hocken. Aber das Spiel selber habe ich eben genau, weil es ist eine mega schöne Welt, mega geil Design, du hast mega coole Sachen und das Einzige, was ich wirklich dann irgendwann gemerkt habe, das Game hat eigentlich keinen Tiefgang, oder? Es ist wie so ein Vergnügungspark. Aber halt, die Bahnen sind super geil, es sieht super schön aus, es macht einfach Spass, aber es hat fast ein bisschen verschenkt, oder? Dass es auf viele Sachen gar nicht eingeht, dass du so ein junger Zauberer bist, der da reihenweise Leute abmurkst, dass das gut böse Ding dort, auf das geht es überhaupt nicht ein. Das ist ein bisschen schade.
Auf das gehen es aber auch in den ganzen 7 Filmen nicht ein.
Ja, aber selber, aber dort, also, ja, aber gleich mehr.
Die machen so fragwürdig, weil so Jugendliche in verbotenen Wald schicken und gegen den Voldemort kämpfen. Also es ist schon immer so ein bisschen...
Genau,
die sicherste Ort von der Welt.
Ja, und gleich muss man sie mal evakuieren. Und, ja, genau, jedes Jahr passiert wieder etwas mega Schlimmes. Und
nein, die Bücher sind ja auch sonst fragwürdig, also für viele Aspekte. Aber das meine ich nicht einmal. Die haben ja gleich dann wenigstens eine komplexe Geschichte. Und ich finde, wie gesagt, das Game fehlt ein bisschen in den Tiefgang, aber eben, ich glaube, für Fans No-Brainer und selbst ich als überhaupt nicht Fan habe es sehr unterhaltsam gefunden. Hogwarts Legacy ist das. Nice. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Dort habe ich Nummer 1, ein Flop-Game vom Jahr, weil ich weiß auch nicht, ich spiele dann halt, ich spiele es dann gar nicht. Meistens weisst du so irgendwie, wie die Games werden und außer du hättest irgendwie den Code schon für das Game und dann ist es ein mega Scheiß, aber das... Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal einen Code bekomme für etwas, was ich wollte. Und dann, man kennt es einfach zu gut, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also es geht so überraschend gegen die Zelte. Das war jetzt eines, was ich gefunden habe, das klingt einfach noch witzig. Möchte ich mal ausprobieren. Ist auch noch Early Access. Ich rede von Starship Troopers Extermination. Und ich habe einfach Bock gehabt, wieder mal so ein Multiplayer-Game, wo du kannst Aliens abschiessen. Das ist ja voll easy, oder? Also ich habe ja den Film Starship Troopers, der ist aus den 90er irgendwie, oder? Glaube ich.
Mhm. Ja.
Vom Werhöfenhofen, wie er heisst, oder?
Ja, genau.
Super lustig. Und,
wie hat die Frau?
Denise Richards.
Voilà, danke.
Genau. Und eben er, der dort mitspielt, hat ja dem Schweizer Film Heidi Dingsbum mitgespielt.
Mad Heidi, genau.
Und genau, um was geht's? Es ist ein Alien-Planet, der von so einem riesen Alien-Käfer. Ja gut, also die wohnen halt dort. Du bist ja eigentlich vermutlich der Eindringling. Jedenfalls ist es so eine Mischung aus kooperativen Multiplayer-Shooter. Also du bist ein ganzes Team von, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler es sind, 16 oder noch mehr. Und du hast wie so, weißt du, rudimentäre Aufgaben. Du läufst rum, nimmst irgendwelche Punkte ein, damit du Maschinen aktivierst. Du kannst dann irgendwann im Verlauf vom Spiel auch so Basen bauen. Also, du ziehst die Wände auf, Geschützturm und deine Verteidigungsanlage halt. Hey, und es ist einfach, das Prinzip ist eigentlich noch easy und es kann sehr gut noch auch ein lässiges Spiel werden, aber ich habe es mit einem Kollegen gespielt und wirklich gefunden, es ist so, hey, jetzt ist einfach noch nichts, Mann. Das ist wie irgendwie ein Gericht, wo du einfach noch kein Salz drin hat. Einfach, das schmeckt nur noch nichts. du hast irgendwie so die Waffen aus dem Game, die tönen okay, aber es hat kein Trefferfeedback. Du hörst nichts, wenn du Gegner triffst. Weißt, das macht es so wum, 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 oder irgendetwas. Aber es hat kein Aufprallgeräusch. Es ist völlig unbefriedigend zu schiessen. In der einen Szene haben wir wirklich etwa 8 Leute, sind auch so irgendein Generator rumgestanden, wo irgendeine Batterie auflädt. Steht dort noch drauf, ja, geht noch 4 Minuten. Und dann sind wir einfach dort rumgestanden und haben Däumchen gedreht. Und dann sind ab und zu sind 2-3 Monster gekommen und dann konntest du kaum draufschiessen, dann ist es schon kaputt gewesen. Und dann bin ich rumgelaufen in eine Höhle rein, hat es auch noch ein paar Monster gehabt. Absolut langweilig. Und dann am Schluss, also weißt du, die Missionen, die gehen dann gleich 20 Minuten und so. Und das ist keine Einheit, also keine Gegnervariation. Und dann eben am Schluss kommen dann so typisch dann die Horden von Gegnern. Dann wird es wenigstens so ein bisschen chaotisch, oder? Dann hast du auch die Basis, wo du das Zeug hast, die Geschütztürme. Dann ist es einigermaßen lustig. Aber wie gesagt, mit dem Schiessen noch schon keinen Bock gemacht. Und es war so mittelmäßig. Darum habe ich nach einer Stunde, wir haben das gamed und gefunden, ja, okay, also wir haben knapp die eine Partie fertig geschafft. Und gefunden, ja gut, da schaust du mal wieder rein, wenn es aus dem Early Access ist. Und dann siehst du diverse so YouTube-Videos. Wow, das Starship Troopers Game ist so geil! Du findest, ey, sind die gezahlt worden? Hey, das ist jetzt ernsthaft. Das ist so mittelmäßig. Darum, eben, es ist nicht so grottig, dass das nie gut wird. Und ich glaube, die Punkte, das sind wirklich, an denen können es und schaffen es vermutlich auch noch. Aber einfach ey, so, es ist schon lange nicht so einen schlechten Eindruck von einem Game, egal jetzt ob Early Access oder nicht. Darum, meistens ist es umgekehrt. Dann ist so Early Access, scheiße, ist eigentlich schon geil. Aber ich wollte es doch jetzt noch nicht gamen, weil weißt, dann kommt es dann nachher raus ja. Und dann, da ist jetzt wirklich so, nein, ist okay, danke, hat genug gehabt. könnt ihr gut so einen Bogen drumherum machen. Ja, das wären es gewesen, unsere Tops und Flops. Jetzt sind wir doch noch in der Zeit geblieben. Und ja. Ich bin recht gespannt. Was habt ihr das Gefühl, wie viele von denen werden wir am Endejahr immer noch auf der Liste haben?
Einige auch nicht.
Also ja, Black Adam.
Das können wir nochmal probieren. Nein, ich habe das Gefühl, da kommt einiges noch. Also
Film vor allem, ich weiß es auch nicht. Aber Games haben da schon, also mit Zelda, da übertrumpfen.
Da bleibt.
Ja, oder Across the Spider-Man übertrumpfen.
Nein, no, der geht nicht.
Gut, Dune. Barbie und Oppenheimer.
Barbie und Oppenheimer sind noch,
Barbie ja. Und Oppenheimer, genau. Da ist ja nächste Woche das Triple Feature, sozusagen.
Ja, stimmt.
da werden wir besprechen. Barbie, Oppenheimer und Mission Impossible Dead Reckoning.
Oh, ich freue mich.
Und in welcher Reihenfolge, dass wir es schauen können.
Ja, genau.
Das wird der Magnus, Magnum Opus, wie heisst das?
Opum, oh.
Ja, was auch immer, das.
Voilà.
Das wird das, ja. von
Film. Ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Sachen, die nochmal kommen Ende Jahr. Vor allem im News-Bereich, glaube ich. Mhm. Das wird ein Top-Flop sein. Ah, nein, ich meine jetzt eher, dass wir die wiederholen. Also, wir haben sicher noch nicht alles gesehen, aber ich glaube auch die Sachen, die wir jetzt gehabt haben, ich glaube, die sehen wir auch wieder.
Ja. Mm. Ich glaube, Twitter wird definitiv nochmal ein Thema sein. Ja.
Twitter, AI, Netflix.
Wenn es dann vorbei ist mit Twitter,
Wenn wir dann doch alle bei Threads sind. Ja gut, dann würde ich sagen, danke ich allen fürs Zulassen. Ich danke Samuel, Michel und Luca fürs Mitmachen. Und wir hören die anderen drei, ziemlich sicher, nächste Woche wieder. Mich nicht, erst in 3 Wochen voraussichtlich wieder. Ich gehe jetzt mal in die Ferien. Und dann wünsche ich die auch Ferien gehen. Schöne Ferien. Und sonst, ja, bis in einer Woche. Und tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüss zusammen.